Guten Abend. Ich möchte alle herzlich begrüßen und wir wollen gleich im Johannesevangelium aufschlagen in Kapitel 2. Das Thema heute Abend lautet ja 7 Dialoge des Herrn Jesus mit Frauen. Oder noch besser, 7 Einzelgespräche des Herrn Jesus mit Frauen. Es geht wirklich darum, dass der Herr mit Frauen allein spricht. Und das sind Gespräche, die findet man nicht in Matthäus, Markus, Lukas, nur im Johannesevangelium. Also irgendwie haben diese Gespräche eine besondere Bedeutung im Zusammenhang mit dem Hauptthema des Johannesevangeliums. Wir wissen ja, oder vielleicht auch nicht, dann sollten wir es jetzt wissen, jedes Evangelium im Neuen Testament zeigt den Herrn Jesus von einer anderen Seite. Das Matthäus-Evangelium betont, er ist der König. Und im Kontrast dazu das Markus-Evangelium, er ist der Knecht. Und das Lukas-Evangelium betont, der Herr Jesus ist Mensch, wirklicher Mensch. Und im Kontrast dazu das Johannes-Evangelium, er ist ewiger Gott. Und so beginnt es auch in Johannes 1,1, wenn wir kurz das lesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und wir sehen dann in Vers 14, das ist eine Bezeichnung für den Herrn Jesus, er wird genannt das Wort. In Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also der Herr Jesus heißt das Wort. Das ist ein typisch jüdischer Ausdruck, denn in den aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments, in den Rabbinerbibeln, wird der ewige Gott, also Yahweh, immer wieder genannt Memra Dadonai, als Ersatzname, damit man aus Ehrfurcht den Namen Gottes nicht ausspricht. Haben wir den Ersatznamen in diesen aramäischen Übersetzungen, Memra Dadonai, das Wort des Herrn. Und wenn also im Johannesevangelium der Jesus genannt wird, das Wort, dann ist das eine Anspielung eben auf diese Bezeichnung Gottes in den aramäischen Übersetzungen, in den Targumim. Er ist der Memra, der ewige Gott von Ewigkeit her. Aber wir haben gelesen, er wurde Mensch, das Wort wurde Fleisch. Der ewige Gott, und zwar nicht der Vater, nicht der Heilige Geist, sondern der Sohn wurde Mensch, kam in diese Welt, um Gott zu offenbaren. Dazu möchte ich noch lesen, Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, oder der angeborene Sohn, das bedeutet der einzige in seiner Art, der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Das bedeutet also, der Sohn ist in diese Welt gekommen, um uns zu erklären, um uns zu sagen, wer Gott ist. Und warum wird er das Wort genannt? Ich war, wenn man von jemandem nur ein Foto sieht, dann sieht das, sagt das schon etwas aus. Aber wenn man jemanden wirklich kennenlernen will, dann muss man mit ihm sprechen. Und im Dialog, im Gespräch, kommt wirklich das Verborgene heraus. Und gerade in Einzelgesprächen, da, je nachdem, offenbart man, teilt man sich in besonderer Weise mit. Und da kommen wir nun zu unserem Thema. 7 Einzelgespräche mit Frauen im Johannesevangelium. Wir beginnen in Johannes 2, wie gesagt, Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Und Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Sie aber brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie sich satt getrunken haben, den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Bis dahin. Es geht uns insbesondere um diesen kurzen Dialog zwischen Jesus Christus und seiner Mutter Maria. Im Rahmen dieser Hochzeit. Nun, es ist ja so, dass Frauen im Durchschnitt sprachlich begabter sind als Männer. Das hängt zusammen mit der speziellen Struktur von Frauengehirn. Und es ist sehr wichtig, dass man das weiß, weil heute die Mehrheit in der Gesellschaft, die weiß nicht um solche Unterschiede. Die meinen, das sei ziemlich austauschbar, Mann oder Frau. Aber das ist ganz anders. Jede Zelle, unsere Milliarden Zellen, die sagen, wenn wir in unserer Zelle XY haben im Erbgut, du bist ein Mann. Und jede Zelle, alle diese Milliarden Zellen in einer Frau, die im Erbgut XX hat, da sagt die Zelle, du bist eine Frau. Aber das ist nicht nur im Erbgut, das drückt sich im ganzen Wesen, im ganzen Körper, und eben auch im seelischen, geistigen Bereich und unter anderem auch im Gehirn aus. Und aus bestimmten Gründen, die Schaffenheit des Frauengehirns, sind Frauen durchschnittlich sprachlich gewandter, begabter. Und darum ist es doch interessant, dass wir genau im Johannesevangelium, wo es geht um das Wort, das in diese Welt gekommen ist, 7 Einzelgespräche haben mit Frauen. Und noch etwas. Frauen sind von ihrer Beschaffenheit her, so wie der Schöpfer das eingerichtet hat, stärker beziehungsorientiert als durchschnittlich Männer. Das sind Durchschnittswerte, natürlich. Es gibt auch Männer, die Sprachen lieben und stark beziehungsorientiert sind, aber im Allgemeinen ist das ein besonderes Kennzeichen der Frau, während der Mann mehr sachorientiert ist. Und das sieht man schon in der Schöpfung. Gott hat Adam geschaffen aus Materie, aus dem Erdboden. Und darum haben wir in unserem Körper genau diese Atome, die man auch in der Erde findet. Und wenn man stirbt und die Verwesung erfährt, dann gehen diese Atome wieder zurück zum Staub. Ja, und es ist so, dass die Frau wurde nicht erschaffen einfach aus Materie des Bodens, sondern sie wurde aus der Rippe ihres Mannes erschaffen. Also wir, die Rippe, die am nächsten ist vom Herzen, drückt aus, der Schöpfer hat schon von Anfang an eine starke beziehungsorientierte einen beziehungsorientierten Hinweis gegeben durch die Art, wie er die erste Frau erschaffen hat. Und nun ist es so, dass in diesen 7 Dialogen, die wir anschauen, das Thema Beziehung eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das sehen wir schon im Zusammenhang mit Johannes 2. Es geht ja um diese Hochzeit in Kana. Also zwei, ein Mann und eine Frau, haben miteinander geheiratet. Und das Schöne ist, das war eine Hochzeit, wo der Jesus mit eingeladen war. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für eine Ehe nach Gottes Plan, dass der Jesus eingeladen ist und dass er der Mittelpunkt ist. Und ganz interessant, wir haben gelesen in Vers 1, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana. Was bedeutet das, dass hier gesagt wird, am dritten Tag? Gibt man dann Gedanken?
Dienstag.
Du sagst, das ist der Dienstag. Wie kommst du darauf? Also es steht ja in der Bibel am dritten Tag und du sagst, das ist Dienstag. Ach so, in der jüdischen Zählung der Wochentage. Der Sonntag ist auf Hebräisch. Nein, der Samstag ist der siebte Tag. War in der Schöpfungswoche, 1. Mose 1. Der siebte Tag war der Ruhetag. Aber vom ersten bis zum sechsten Tag hat Gott die Welt, Himmel und Erde, gemacht. Und der erste Tag war in dem Fall Sonntag. Nur, die Bibel benutzt nicht diesen heidnischen Ausdruck, der Tag, der der Sonne geweiht ist, sondern die Bibel sagt, erster Tag. Und in Israel ist das immer noch so. Man sagt, Yom Rishon. Also Sonntagsschule, sagt man auf Hebräisch, Yom Bet Sefer, Yom HaRishon. Bet Sefer, Haus des Buches, ist die Schule. Und dann des ersten Tages, das ist Sonntagsschule. Das Haus des Buches, des ersten Tages, Sonntagsschule. Also, der erste Tag entspricht bei uns im Deutschen Sonntag. Dann zweiter Montag, dritter Tag, Dienstag. Und es ist ja so, in Johannes 1 werden der Reihe nach mehrere Tage aufgeführt. Ab Vers 19 wird ein Tag beschrieben, unten am Jordan, bei Kasa al-Yahud, wo Johannes der Täufer predigte und taufte. Und dann Vers 29 steht, am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Und in Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wieder da. Das ist ein dritter Tag. Und Vers 43, am folgenden Tag wollte er aufbrechen. Das ist ein vierter Tag. Also da werden vier Tage hintereinander beschrieben. Und dann plötzlich in Kapitel 2 heißt es, am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Das hat aber nichts zu tun mit diesen vier Tagen. Denn das war ja unten in Judäa, in der Wüste, gegenüber von Jericho, in, was man heute nennt auf Arabisch, Kasr al-Yahud, diese Stelle am Jordan, wo Johannes taufte, nahe von der Mündung des Jordans in das Tote Meer. Also hier kommt ein dritter Tag in Galiläa. Das war eine riesige Reise. Und am dritten Tag bedeutet also nicht einer dieser vier Tage aus Kapitel 1, sondern es bedeutet Dienstag. Also wenn das Neue Testament auf Hebräisch liest und liest da am dritten Tag, versteht man, am Dienstag. Und es war so, vor 2000 Jahren haben die Rabbiner empfohlen, man konnte an jedem Tag heiraten. Aber sie haben empfohlen, am Dienstag. Das sei der beste Tag. Warum? Weil in dem Schöpfungsbericht am Dienstag zweimal steht und Gott sah, dass es gut war. Und die Rabbiner haben gesagt, zu heiraten ist eine gute Sache. Und darum eignet sich Dienstag besonders. Das ist heute sehr wichtig, weil viele Menschen in unserer Gesellschaft, die denken, heiraten ist nicht unbedingt eine gute Sache. Also kann man wieder betonen, indem man daran erinnert, am dritten Tag war eine Hochzeit in Galiläa und der Herr Jesus war eingeladen. Nun, das war eine Hochzeit, eine kurze Geschichte von 11 Versen beschreibt das. Und es ist so, dass das Wort Gottes eben eine Tiefe hat. So, dass die Geschichten im Alten und im Neuen Testament immer auch eine geistliche, übertragene Bedeutung haben. Jetzt haben wir hier das Problem. Die Hochzeit begann fröhlich, mit Freude, und dann ging der Wein aus. Und da geht es um das Problem, wie wird das gelöst mit dem Wein, der da ausgegangen ist. Ich war in Psalm 104, wird erklärt, dass der Wein in der Bibel ein Bild der natürlichen Freude ist, die Gott in die Schöpfung gegeben hat. Auf der normale Weingenuss, nicht das Übertreiben. Das ist gar keine Freude mehr. Auch wenn Leute, je nachdem, so komisch lachen, aber das ist gar nicht, das ist gar keine Freude. Aber eben, es ist ein Bild der natürlichen Freude. Und nun haben wir hier also eine Hochzeit wo der Wein ausgeht. Und das ist natürlich eine eindrückliche Illustration. Eine Ehe kann als Hochzeit ganz oben beginnen und die Freude kann ausgehen. Und interessant ist, dass eben eine Frau hier das merkt. Vers 3, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein. Sie realisiert das. Im übertragenen Sinn ist das der Fall. Eine Frau merkt, in dieser Ehe ist etwas nicht mehr gut. Die Freude ist weg. Weil Frauen beziehungsorientierter sind als Männer, ist es oft so, nicht immer, oft so, dass sie mehr Empfinden haben, da ist die Freude weg. Und nun kann man damit hausieren gehen, oder man kann es so machen wie Maria, sie geht zu dem Herrn Jesus. Mit ihm darüber, über die Beobachtung sprechen. Und sie sagt ihm, sie haben keinen Wein. Und es erstaunt, dass der Herr Jesus seine Mutter dann mit Frau anspricht. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Warum sagt er nicht Mutter? Gewähret. Nun, der Punkt ist der. Das ist ja grammatikalisch ein Aussagesatz. Sie haben keinen Wein. Aber eigentlich ist das ein Befehl. Man kann nämlich Befehle nicht nur mit Imperativen, also den sprachlichen typischen Mitteln, um eine Anordnung durchzugeben, ausdrücken. Es gibt sprachlich noch viel mehr Möglichkeiten. Und darum hat man in der Linguistik die sogenannte Sprechakttheorie entwickelt. Die Sprechakttheorie, die erklärt, wie man eben Dinge ausdrücken kann mit ganz anderen Mitteln. Da kommt zum Beispiel ein Mann ganz müde nach Hause und schlägt die beiden Hände auf den Tisch und sagt, Zasse. Das ist kein Imperativ, Zasse. Zu essen. Das ist ein Infinitiv. Und damit geht aber Befehl, jetzt sollen alle in Fahrt kommen und etwas auftischen. Das ist eine gar nicht die feine Art. Das sollen wir nicht so machen. Aber die Sprechakttheorie sagt, das ist ein Befehl. Und die Sprechakttheorie, die versteht das auch. Sie haben kein Wein. Und jetzt musst du handeln. Aber der Jesus war damals 30 Jahre alt. Und einen 30-jährigen Sohn, auch eine 30-jährige Tochter, befindet man nicht mehr. Das ist einmal vorbei. Das war früher. Aber sie hat ihm gewissermaßen Vorschriften gemacht. Und darum geht er auf Distanz und spricht sie so an, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das ist hebräisch zurückübersetzt, wäre das, oder aramäisch, wäre das übersetzt ganz freundlich wie französisch Madame. Meine Dame, Gweret oder Gwirti, meine Frau. Gweret, so spricht man eine Frau an in Israel. Gweret, Levi, Frau Levi. Also, der Herr geht einfach auf Distanz. Warum? Weil er damit sagen will, du solltest mir die Befehle nicht geben. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also er handelt so, wie der Vater im Himmel ihm aufträgt. Das ist die Aussage. Und seine Mutter, so flexibel und auffassungsfähig sie war, sie versteht sofort. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. Das ist übrigens das letzte Wort von Maria in der Bibel. Man könnte sagen, das ist das Testament der Maria. Wenn man das nächste Mal mit jemandem, der überzeugt katholisch ist, spricht über den Glauben, wäre das vielleicht ganz nützlich, mal zu fragen, kennst du das Testament von Maria? Nein, noch nie gehört. Interessant. Das ist das Wort im Neuen Testament, das Maria gesprochen hat, als letztes, was aufgeschrieben ist. Und das war, sie wies von sich weg auf den Sohn Gottes. Und dass man auf ihn hören muss. Und die Beziehung zu ihm haben muss. Ja, und dann waren da diese steinernen Wasserkrüge. Das waren ganz spezielle Krüge. Nach 3. Mose 11 werden Krüge, wenn die in Kontakt kommen, zum Beispiel mit einer toten Maus, sofort unrein. Und man muss sie zerstören, man darf sie nicht schuppen und reinigen und wiederverwenden, man muss sie zerstören. Warum? Weil die gefährlichen Bakterien, die sich entfalten bei Aas, die gehen in die Poren rein und die kann man mit Spülen nicht mehr rausholen. Aber in 3. Mose wird erklärt, wenn zum Beispiel ein Metallgefäß verunreinigt wird, dann darf man es spülen und eben reinigen und wiederverwenden. Bei Metall gehen die Bakterien nicht rein. Da kann man es wirklich entfernen, aber eben bei Krügen nicht. Und im Judentum hat man darum die Vorsichtsmaßnahme ergriffen, dass man ganz teure Gefäße hergestellt hat aus Stein. Also nicht aus Tonware, sondern aus Stein. Und die blieben koscher. Und darum werden hier 6 steinerne Wasserkrüge erwähnt, die man benutzte für rituelle Reinigungszwecke. Und der Jesus sagt, denn spricht da zu den Angestellten, man soll also diese Wasserkrüge füllen mit Wasser. Und dann verwandelt ihr das in Wein. Nun, als das dann untersucht wird, gekostet wird, wird klar, das ist der beste Wein überhaupt. Das heißt, der Herr hat ein Wunder gemacht, so dass die Freude wieder kommt und zwar noch größer ist als am Anfang. Und da hat er seine Herrlichkeit als Sohn Gottes entfaltet, sagt Vers 11. Und das kann er auch heute noch, in Ehen, wo die Freude ausgegangen ist, kann er die Freude wieder zurückschenken. Aber da spielen Reinigungskrüge eine besondere Rolle. Man muss eben sich reinigen lassen, auf Sünden zugeben, erkennen. Nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also die Freude, die wiederkommt, die kommt wieder über Reinigung. Reinigung von Ungerechtigkeit. Aber wer macht das? Das ist der Herr Jesus. Und so hatte er an dieser Hochzeit in besonderer Weise mit diesem ersten Zeichen, was er getan hat, seine Herrlichkeit als Sohn Gottes in besonderer Weise offenbart. Nun ist interessant, an dieser Hochzeit war, wie gesagt, Maria eingeladen. Und warum nicht Josef?
Die Empfangen im Körper sind schon.
Also auf der Erde. Im Himmel schon. Ja, aber es ist tatsächlich so, nicht wahr? Josef finden wir im Neuen Testament, in den Evangelien, in Verbindung mit der Geburt Jesu. Und offensichtlich ist er verstorben. Später. Und zwar, als der Jesus eben seinen öffentlichen Dienst begann mit 30 Jahren, bis 33, als er dann gekreuzigt wurde, da wird Josef nie mehr erwähnt. Aber seine Halbbrüder und Halbschwestern und auch Maria. Aber Maria ist immer allein. Also, sie wurde offensichtlich früh Witwe. Ja, weil das Heiratsalter im Judentum vor 2000 Jahren war sehr, sehr früh. Das fiel also in die Teenagerzeit üblicherweise rein. Und so muss man sich unter Maria eben ein junges Mädchen vorstellen. Aber eben 30 Jahre später, da war sie keine alte Frau. Wir würden eben noch sagen, jung. Ja, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel 45 ist, das ist jung. Und da war sie Witwe. Ein schwerer Stand. Und als Witwe an eine Hochzeit gehen, ist auch nicht ganz einfach. Aber sie war eingeladen, sie war da. Und sie hat gesehen, der Wein ist ausgegangen und sie ging zum Sohn Gottes Und er hat angegriffen, so dass diese Freude wieder kam und sogar noch größer war als vorher. Ja, Samuel?
Jesus noch mehr gemacht, bei diesem Vers 10 kann man nehmen, dass sie die erste Klug oder das Bild umhandeln, kann das schon als Argument hören, von Leuten, die auch hier in einer Klinik sind, ja, Jesus hat für die Augen voll seiner Dunkel, die noch mehr gemacht und bei diesem Bild sind.
Ach so, eine sehr gute Frage. Warum hat der Jesus Wein gemacht, nachdem man eben hier bereits Wein gehabt hatte? Und in Vers 10 wird gesagt, der Speisemeister sagt zum Bräutigam, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie jetzt je nach Übersetzung betrunken geworden sind, den geringeren. Aber das Wort im Griechischen kann bedeuten in negativen Zusammenhängen betrunken. Aber es ist auch das Wort, das einfach bedeutet satt. Also wenn man eigentlich genug hat. Und nicht betrunken. Die Bibel verurteilt Alkoholmissbrauch und Rauscherfahrung im Zusammenhang mit Alkohol so schwer und so scharf. Im Alten Testament, wahrscheinlich im Buch der Sprüche, haben wir eine ganz eindrückliche Beschreibung von jemandem, der der Trunkenheit verfallen ist. Also grausam, aber eindrücklich und abschreckend. Und das Neue Testament befiehlt so klar und warnt vor Alkoholmissbrauch. Zum Beispiel Epheser 6, Vers 18. Epheser 6, Vers 18. 5, Vers 18 meine ich natürlich. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Das ist ein klarer Imperativ, ja? Ein Befehl, nicht sich zu berauschen mit Wein. Das geht gar nicht. Das ist ein No-Go für Christen. Und die Folge ist eben Ausschweifung. Dass man Dinge tun kann, die man sonst nie tun würde. Aber der Heilige Geist ist der Geist der Selbstbeherrschung, wie 2. Timotheus 1, Vers 7 sagt. Wir haben nicht einen Geist eben empfangen, der, können wir aufschlagen, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das Wort für Besonnenheit bedeutet auch gesunder Sinn, Selbstkontrolle. Der Heilige Geist ist eben gerade der Kontrast zu Trunkenheit, wo man die Kontrolle verliert. Darum heißt es hier, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Der Heilige Geist hilft uns, uns noch besser kontrollieren zu können. Also, man muss hier in Johannes 2, Vers 10 übersetzen, wenn sie sich satt getrunken haben. Wenn man sagt Duden, sagt man satt essen, und satt trinken. Wie beides wird das benutzt. Also das, wenn das Sprachgefühl dagegen geht, ist das Sprachgefühl falsch. Also, satt essen, satt trinken. Also er sagt, wenn quasi so man eigentlich genug getrunken hat und dann sagt der Speisemeister, dann kommt höchstens noch Wein von schlechterer Qualität. Aber hier ist es genau umgekehrt, dass ja der bessere Wein nach dem schlechteren gekommen ist. Aber eben wichtig, im Judentum, vom Alten Testament hier, war ganz klar, Berauschung ein No-Go. Und das macht klar, dass man das Wort, das eben satt trinken bedeuten kann, hier nicht mit betrunken übersetzt werden darf. Also, aber es geht darum, Samuel, um deine Fragen zu beantworten, der Herr wollte damit zeigen, dass er eben die größere Freude geben kann am Ende. Oder später. Größer als der Anfang, ja?
Es ist nicht so, dass früher für den Jugendum die Hochzeiten mehr als einen Tag gingen. Und so wäre das mit den beiden.
über mehrere Tage verteilt, ganz genau. Das Hochzeitsfest war nicht nur an einem Tag, sondern über mehrere Tage im Judentum, in biblischen Zeiten. Und darum ist natürlich eben der beste Wein am Anfang und dann eben der schlechtere später. Und hier kam also am gleichen Tag da dieser Wechsel. Ja, sehr gut, Kurt. Sehr guter Zusatz. Hilfreich. Ja, also es geht hier um diesen Gedanken hier klar zu machen, die große Freude durch den Sohn Gottes. Er gibt das für die Ehe. Und nun gehen wir weiter zu Johannes 4, wo wir einen zweiten Dialog finden. Johannes 4, Vers 1. Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger machte und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa, also Südisrael, und zog wieder nach Galiläa, nach Nordisrael. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich so an der Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin. Denn Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Zunächst mal bis hierhin. Also der Herr Jesus musste von Judäa nach Galiläa reisen. Und der Weg, den man damals wählte, führte außerhalb des Gebietes von Samaria durch. Man machte also extra einen Umweg, übrigens ganz ähnlich wie heute. Die meisten Israelis, die reisen von Judäa nach Galiläa, niemals durchs Westjordanland, weil sie da sehr leicht von Terroristen angegriffen werden könnten, sondern sie machen Umweg. Aber es geht halt schneller durchs Westjordanland. Und damals genau gleich, durch Samaria, das ist der nördliche Teil des heutigen Westjordanlandes, da waren die Samaritaner und die hatten ein Problem mit den Juden. Es gab einen Streit über die Frage, wo ist der richtige Ort der Anbetung? In Jerusalem oder auf dem Berg Gerizim im Norden von Samaria, im heutigen Westjordanland, oberhalb von Nablus. Ja, und hier lesen wir aber, er musste aber durch Samaria ziehen. Warum muss er? Der Grund ist der, eine kleine Hausaufgabe, alle Stellen heraussuchen in den Evangelien, wo es steht, müssen. Zum Beispiel, der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Musste nicht der Christus leiden? Und da macht man wunderbare Entdeckungen über göttliches Muss. Göttliches Muss in dem göttlichen Plan. Ja, und hier haben wir auch ein göttliches Muss. Wie? Zum Beispiel in Johannes 3, Vers 14 oder 3, Vers 7. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja, und hier, er musste durch Samaria ziehen. Warum? Man macht ja normalerweise einen Umweg. Also das Muss ist nicht geografisch bedingt, sondern der Herr musste diese Begegnung haben mit dieser samaritischen Frau. Und er musste ein persönliches Gespräch mit ihr haben und eben einen Dienst an ihr tun. Wunderbar, der Herr Jesus hat zu Tausenden von Menschen gleichzeitig gesprochen. Wir haben Hinweise in den Evangelien, dass sogar eben Abertausende kamen zu seinen öffentlichen Reden unter freiem Himmel. Und wir finden dabei auch, wie der Herr Jesus mit einzelnen Menschen spricht und alle lässt, um mit einer Person speziell zu sprechen. Das entspricht ganz Lukas 15, wo der Herr sagt von einem guten Hirten, der lässt Wenn er 100 Schafe hat, 99 stehen und er kümmert sich nur noch um ein Schaf. Und hier war das auch so. Es ging um diese samaritische Frau. Und der Herr ist also die ganze Nacht hindurch gegangen. Das ist eben auch noch ein guter Trick. Wenn man durch ein gefährliches Gebiet gehen muss, dann ist es am besten, man geht nachts. Denn dann schlafen die Terroristen auch, meistens. Und es ist so, der Herr kam da um die sechste Stunde, Vers 6. Und das war gerechnet ab 12 Uhr nachts. In der römischen Kultur gab es eben nicht nur die Zählung ab Sonnenaufgang, also im Frühjahr ab 6 Uhr, 12 Stunden, sondern es gab auch die Zählung ab Mitternacht. Das ist die Zählung, die wir beibehalten haben. Und im Neuen Testament findet man beide Zählungen. In Matthäus, Markus, Lukas haben wir die Zählung ab Sonnenaufgang. Und darum wird gesagt, dass der Jesus, der ja um 9 Uhr gekreuzigt wurde, um die dritte Stunde gekreuzigt wurde. Und um die sechste Stunde starb er. Um die neunte Stunde starb er. Um die sechste Stunde, um 12 Uhr, mittags kam die Finsternis. Und um die neunte Stunde, um 15 Uhr, starb der Herr Jesus. Aber im Johannesevangelium, in der Leidensgeschichte, wird gesagt, dass der Herr Jesus um die sechste Stunde vor Pilatus stand. Das war eben gerade um die Zeit von Sonnenaufgang, wurde er vom Sanhedrin dann weitergeführt zu Pilatus. Und da haben wir also hier diese Zeitrechnung. Und darum auch in Johannes 1 heißt es zum Beispiel, dass zwei Johannesjünger zu dem Herrn Jesus gehen wollten, einen Tag bei ihm verbringen wollten. Und es heißt dort, sie blieben diesen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Ja gut, wenn die zehnte Stunde 4 Uhr nachmittags wäre und der Tag ist dann um 6 Uhr fertig, das heißt nicht, sie blieben jeden Tag bei ihm. Von 16 Uhr bis 18 Uhr. Aber es ist eben ab Mitternacht gezählt, ab 10 Uhr. Und dann blieben sie jeden Tag bei ihm. Nämlich noch den Rest des Morgens und Nachmittag. Also wir haben diese Zählung. Der Herr ist also hier ermüdet angekommen, Vers 6, um 6 Uhr morgens. Die ganze Nacht hindurch gewandert. Und diese Frau, die ging um 6 Uhr morgens raus, noch vor den anderen Leuten, um zu schöpfen. Und darum war sie da allein im Brunnen. Und der Herr kam aber mit einer ganzen Schar von Männern. Und damit die nicht dabei sind bei diesem Gespräch und nicht stören durch ihre Kommentare und auch nicht zuhören sollten, schickte er sie einkaufen. Vers 8. Er musste durch Samaria ziehen, um dieses Gespräch mit dieser Frau zu führen. Und er bittet sie, ihm zu trinken zu gehen, zu geben. Sie ist völlig überrascht, weil eben Johannes erklärt, es gab diese Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern. Es war eine religiöse Feindschaft von Jahrhunderten. Die Samaritaner, das waren ein Mischvolk, das nur die 5 Bücher Mose akzeptierte, den Rest der Bibel verwarfen sie. Also all die Stellen in Chronika und Könige, die klar machen, auch in den Psalmen, dass der auserwählte Ort der Anbetung Jerusalem ist und nicht Gerizim. Das haben sie einfach als nicht inspiriert verworfen. Und darum konnten die Juden mit ihnen nicht Gemeinschaft haben. Und da war ein Bruch da. Und diese Frau ist erstaunt, dieser Jude, das war sofort an der Kleidung erkennbar, so wie man auch heute einen Samaritaner an seiner Kleidung sofort erkennt auf dem Berg Gerizim, wenn er die traditionelle Kleidung trägt. Unverkennbar, ein Samaritaner. So hat sie gemerkt, du bist ein Jude und du bittest eine samaritische Frau, zu trinken zu gehen. Aber der Herr hat ihr eine Aufgabe gegeben, um zu zeigen, dass er sie wertschätzt. Bevor er irgendetwas mit ihr sonst gesprochen hat. Ein Zeichen der Wertschätzung. Und dann, Vers 10, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Ohn ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Also der Herr betet zuerst etwas und dann sagt er, wenn du diese Gabe, die Gott geben will, kennen würdest und wenn du wüsstest, wer es ist, der jetzt zu dir spricht, sie wusste ja nicht, das ist das Wort, das von Ewigkeit her war. Sie wussten nicht, das ist Membran, Dadonai, der ewige Gott, und zwar Gott, der Sohn, der in diese Welt gekommen ist. Der Herr sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, er das Wort, das ewige Wort, spricht zu dieser Frau ganz allein, persönlich. Dann hättest du zu mir gesagt, gib mir zu trinken. Also, schön, wie der Herr eben zuerst diese Aufgaben gibt und dann diese Überraschung auslöst und dann kann er auf das Thema eingehen, ich könnte dir auch etwas geben. Und das wäre noch viel größer. Und sie ist sehr erstaunt. Der Herr sagt, ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Und was bedeutet lebendiges Wasser?
Herr, wirklich?
Ja, du machst schon eine Übertragung. Also du sagst, lebendiges Wasser bedeutet ewiges Leben. Aber wenn der Herr dieser Frau sagte, lebendiges Wasser.
Dein Wort. Selbst vollfließend.
Ja, das bedeutet Quellwasser, frisches Quellwasser, weil im Hebräischen und auch in der nahe verwandten Sprache Aramäisch, was die Sprache eben der Samaritaner war, da sagt man in Maim Chayim, lebendiges Wasser, Wasser, lebendiges, und das ist das der normale Ausdruck für Quellwasser. Also da ist nicht die Idee, das ist irgendwie etwas Übertragenes und das ewige Leben, sondern einfach frisches Quellwasser. Und darum, wir in Europa, wenn wir diese Kultur nicht so kennen aus der Bibel, müssen das uns mehr und mehr aneignen. Aber wenn man denkt, wir wissen schon alles, dann denkt man, diese Frau war ein bisschen beschränkt. Er sagt ihr, ich hätte ihr lebendiges Wasser gegeben und sie sagt, ja, du hast ja kein Schöpfgefäß. Wie willst du mir das überhaupt lebendiges Wasser geben? Nein, sie war nicht beschränkt, sie hat verstanden, das ist Quellwasser. Und er will ihr ein ganz besonderes Quellwasser anbieten, aber er hatte nicht mal ein Schöpfgefäß. Und dieser Brunnen, der war wirklich tief, 41 Meter tief. Im 19. Jahrhundert hatte er noch diese Tiefe. Heute der Jakobsbrunnen am Fuß des Berges Garizim hat nur noch 23 Meter Tiefe. Also da ist einiges an geologischem Material dazwischen gekommen. Aber ursprünglich war der also 41 Meter tief. Und sie sagt, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Nun, der Herr meinte natürlich mit der Gabe Gottes den Heiligen Geist. Also er meinte es wirklich übertragen. Die Gabe Gottes, das ist jetzt hier nicht er. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht. Das sind zwei Dinge. Also wenn du den Heiligen Geist kennen würdest und wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, nämlich Gott, der Messias, das Wort, dann hättest du gebeten, gib mir lebendiges Wasser. Aber eben diese Frau denkt zuerst noch ganz praktisch und konkret. Es geht hier um normales Quellwasser. Und dann sagt sie, unser Vater Jakob. Ich habe gesagt, die Samaritaner waren Mischvolk. Die wurden ja, nachdem die Assyrer die 10 Stämme deportiert hatten in den heutigen Nordirak nach Assyrien, wurden die aus dem Mittleren Osten, wurden andere Völker deportiert und dort in Nordisrael, in Galiläa angesiedelt. Und diese Leute haben sich dann vermischt mit der armen Unterschicht von Israeliten aus den 10 Stämmen, die nicht deportiert wurden. Die Masse wurde deportiert, aber so einfache Leute wurden zurückgelassen und die haben sich dann mit ihnen gemischt und darum haben Samaritaner genetisch haben die nachweislich israelitisches Genmaterial. Und also ein Mischvolk. Und darum behaupten sie, wir sind Israeliten. Auch heute, die Samaritaner betrachten sich sogar als die wahren Israeliten. Aus den 10 Stämmen. Und darum sagt sie, unser Vater Jakob. Und sie sagt, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Der war mit diesem Brunnen, mit diesem Wasser zufrieden und du willst ein besseres Wasser geben. Also sie denkt immer noch, der mit ihr spricht, ist sicher nicht so groß wie der Stammvater Israels, Jakob. Er war zwar von Natur aus ein sehr verbogener Mensch, aber durch viele Umwege hat der Herr ihn geführt, bis am Schluss ganz würdig über seinen Stab gebeugt anbetet. Und das war die Zeit, wo er auch die Nummer 1 der Welt damals, den Pharao von Ägypten, dreimütig gesegnet hatte. Weil er wusste, immer der Größere segnet den Geringeren, sagt Hebräer 7. Und er konnte den Pharao segnen. Er wusste, ich bin der Verheißungsträger. Aber eben, sie denkt, du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Sie weiß immer noch nicht, wer mit ihr spricht. Und dann sagt der Herr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Aber er kann ein Wasser geben, das wirklich den Durst wegnimmt. Also wirklich sättigt. Und da denkt sie, fantastisch. Ich möchte solches Wasser. Da muss ich nie mehr um 6 Uhr vor allen anderen Leuten, weil ich mit denen gar nichts zu tun haben möchte, hierher kommen, um zu schöpfen. Und das war ein weiter Weg. Denn sicher, das ist heute Askar am Fuß des Berges Eban. Und wenn man das geografisch anschaut, man kann das mal auf Google Maps nachschauen, dann ist das also eine rechte Distanz gewesen aus Askar, Sichar, zu dem Brunnen. Der originale Brunnen befindet sich heute noch in einer orthodoxen Kirche dort am Fuß des Berges Gerizim. Des Berges des Segens. Sie kam aus der Stadt am Fuß des Berges des Fluches. Meinungsgröße 27 ist der Ebal, der Berg des Fluches. Und dort auch der Gerizim, der Berg des Segens. Und sie geht also aus der Stadt des Fluches, oder aus der Stadt am Fuß des Berges des Fluches, geht sie an den Fuß des Berges des Segens, um dort Wasser zu schöpfen. Und jetzt trifft sie hier jemanden, der gibt ihr noch Besseres. Sie möchte das. Und der Herr hat erklärt, das wird eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Jetzt kommt das mit dem ewigen Leben. Klar. Ja, und Vers 15, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Wieso kommt der Herr auf diese Idee? Ja, er möchte nicht nur dieser Frau dieses Wasser geben, sondern er möchte es auch ihrem Ehemann geben. Es geht auch hier um das Thema Beziehung. Aber Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Ja, war sie eine Witwe? Dann ist man auch allein. Oder war sie Single? Das werden wir sehen. Später haben wir Dialoge mit Maria, der Schwester von Lazarus, und mit Martha. Und das waren ledige Frauen. Sie waren Single, aber hatten zu dem Herrn eine ganz innige, besondere Beziehung. Aber hier ging es nicht um eine Frau, die Single war, auch nicht um eine Witwe, sondern sie sagt, ich habe keinen Mann. Und der Herr erklärt es ihr, du hast recht gesagt, Vers 17, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du die Wahrheit gesagt. Das war natürlich unerwartet, dass das in diesem Gespräch dann eben ans Licht kommen würde. Also die Frau gibt zu, ich war 5-mal verheiratet. Beziehungsweise der Herr deckt es auf, sie sagt, ich habe keinen Mann. Der Herr sagt, ja, 5-mal warst du verheiratet und jetzt lebst du mit einem Mann zusammen. Aber den dürftest du gar nicht anrühren. Ich meine, so wie man einen Ehemann anrührt. Er ist nicht ein Mann. Man muss sich vorstellen, die hat geheiratet und dachte, das bringt das große Glück. Das denken viele. Heiraten ist das Wichtigste im Leben. Das bringt das große Glück. Und das hängt aber von verschiedenen Faktoren ab. Und es ist auch ganz wesentlich, ob der Jesus eingeladen ist oder nicht. Aber auch dann ist es wichtig, dass man wirklich den heiratet, den der Herr bestimmt hat. In 1. Mose 2 sehen wir, dass Gott gesehen hat, was Adam braucht, bevor er das gemerkt hat. Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein sei. Adam hat noch nichts davon gesagt und hat auch nichts gemerkt. An einem Tag merkt man das nicht unbedingt. Und der Herr hat dann gesorgt, dass es wirklich eine Frau sein sollte, die aus seiner Rippe ist, also ganz nahe am Herzen und eben nicht aus einem Knochenstück von da oben, dass sie ihn beherrscht, intellektuell oder mit dem Kopf denkt man ja nicht nur, da stimmt man auch, aber auch nicht aus einem Fußknochen, dass sie etwa so eine Art Sklavin wäre, auf der man herumtreten kann, sondern ganz nahe am Herzen. Und Gott sagt, 1. Mose 2, ich will ihm eine Hilfe schaffen, ihm entsprechen. Also Hilfe, das drückt aus, nicht eine Gehilfe. Im Psalm 70 wird Gott genannt, meine Hilfe. Das gleiche Wort Äser. Das ist nicht eine Gehilfe oder ein Gehilfe. So Hilfe heißt wirklich Hilfe. Dass das ausgefüllt wird, was der Mann nicht hat. Eine Ergänzung und eine totale Unterstützung. Und dann eben ihm entsprechend ke negdo auf Hebräisch. Ke wie? Neget gegenüber. O ihm. Das ist ein Wort. Ke negdo auf Hebräisch. Gleichsam ihm gegenüber. Also eine Entsprechung, die ihm genau entspricht, im seelischen Bereich, im geistigen Bereich, im körperlichen Bereich, also nicht irgendwer. Und darum gibt es Leute, die denken, Hauptsache heiraten und man wird glücklich. Und das ist ganz gefährlich. Es muss wirklich die richtige Person sein.
Nun,
ja, die wirklich ein Verständnis hat für die Dreieinheit, die gegenüber steht an Geist, Körper und Seele. Ja, und so sehen wir, diese Frau hat geheiratet und das ist in zwei gegangen. Sie hatte eine Entscheidung. Und dann hat sie gedacht, aber ein zweites Mal, vielleicht geht's dann besser. Und das ist wieder in Brüchen gegangen. Wenn man sich vorstellt, dass 5-mal so geschehen. Und dann war sie offensichtlich etwas, war sie so stark frustriert, dass sie sagte, muss ja nicht unbedingt heiraten. Aber auf damals war ganz klar, eine Ehe wurde geschlossen mit einem Bund. Wir haben drei Stellen im Alten Testament, Sprüche, Hesekiel 16 und Malachi 2, wo gesprochen wird über die Ehe als ein Bund, der offiziell, öffentlich, rechtlich, staatlich anerkannt ist. Und sie war eben nicht verheiratet. Und darum sagt der Herr, der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also ein Konkubinat ist nach der Bibel ein No-Go. Und es ist so, dass eine sexuelle Beziehung außerhalb der Ehe ist nach der Bibel Hurerei. Das Wort Porneia wird in der Bibel gebraucht, nicht nur für perverse Sexualität, sondern überhaupt für Sexualität außerhalb der Ehe. Und darum sagt der Herr, ist nicht ein Mann. Und dann reagiert die Frau interessant, Vers 19, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt merkt sie schon ein bisschen mehr, wer es ist, der mit ihr redet. Ein Prophet! Aber gut, Vater Jakob ist immer noch größer als viele der Propheten. Aber mindestens ein Prophet. Und da kommt sie auf die Idee, wir könnten das Thema wechseln. Unsere Väter haben auf diesem Berg, sie weist da offensichtlich hin auf den Berg, an dessen Fuß der Brunnen war, Gerizim angebetet. Und ihr Juden, ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Nun, die Samaritaner haben ja nur die 5 Bücher Mose angenommen. Und in 5. Mose wird 21 Mal gesprochen über den Ort, den der Herr auserwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen. Und die Samaritaner haben noch einen Vers gefälscht in den 10 Geboten, wo steht, man müsse anbeten auf dem Gerizim. Ja, so haben sie gesagt, der auserwählte Ort ist der Gerizim. Aber hätten sie die späteren Bücher der Bibel auch akzeptiert, Josua bis Malachi, dann hätten sie gewusst, nein, der auserwählte Ort von 5. Mose 21, der 3x7 Mal erwähnt wird, das ist Jerusalem. Und jetzt sagt sie, ein Prophet. Der könnte mir erklären, was ist die richtige Antwort auf diese Streitfrage, die wir haben mit den Juden. Wo ist der Ort der Anbetung? Nun könnte man sagen, ja, die Frau, der ist es heiß geworden bei dem Thema. Sie wollte das Thema wechseln. Das kann eine Rolle gespielt haben, aber es war ihr wirklich ein Anliegen. Was ist die richtige Antwort? Das war eine geistige Frage, die sie hatte. Und der Herr musste durch Samaria gehen, um ihr alle Fragen zu beantworten, die sie hatte. Das ist schön, nicht wahr? Und jetzt denkt sie, jetzt müssen wir nicht mehr über das traurige Thema sprechen, von meiner Vergangenheit, aber ich möchte gerne wissen, wie ist das mit dieser Glaubensfrage? Und der Herr geht darauf ein. Der sagt nicht Thema wechseln. Jetzt wollen wir da weiterfahren. Sondern in Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Frau, wieder die höfliche Anrede, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir Juden, beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Also ganz gewaltig, der Herr geht auf dieses Thema ein und sagt, jetzt kommt sowieso eine ganz neue Zeitepoche. Jerusalem wird die Bedeutung als die Stätte der Anbetung auf dem Tempelberg verlieren. Damit sagt er voraus, jetzt wird die Zeit der Gemeinde kommen, wo die Anbetung weltweit geschieht, Und zwar, wie der Herr in Matthäus 18, Vers 20 erklärt hat, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und der Herr kündigt das ihr an. Der Gerizim wird für die Samaritaner die Bedeutung verlieren müssen und auch Jerusalem. Es wird so werden, dass eine ganz neue Zeit der Anbetung stattfinden wird. Und da werden die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Wahrhaftig ist hier nicht das Gegenteil von lügenhaft, sondern das ist auch etwas, was man studieren kann, persönlich im Johannesevangelium, überall nachgehen, wo steht wahrhaftig. Zum Beispiel das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, im Kontrast zum Manna. Oder an so vielen Stellen wahrhaftig, zum Beispiel Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock, im Kontrast zu dem Weinstock Israel, der keine Frucht gebracht hat. Also der wirkliche, der eigentliche bedeutet das. Und die wahrhaftigen Anbeter sind die, die nicht nur symbolisch mit Opfern, mit Tieropfern anbeten, sondern wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt, die werden anbeten im Geist, eben in der Kraft des Heiligen Geistes und Wahrheit. Das heißt, die haben ihr Leben in Ordnung gebracht. Alles aus, was nicht in die Gegenwart Gottes gehört. Und damit hat der Herr das Thema schon wieder zurückgedreht. Aber auf so feine Art und nicht verletzend wollte er damit sagen, ja, die wahre Anbetung ist ein ganz wichtiges Thema, aber da muss man das Leben ordnen. Und schließlich sagt die Frau, ja, ich weiß, wir Samaritaner, wir erwarten den Messias. Es gibt 5 Glaubensgrundsätze der Samaritaner. Die halten auch heute stolz noch an diesen 5 Punkten fest. Zum Beispiel die 5 Bücher Mose. Mose ist der große Prophet. Und so weiter. Und der 5. Punkt ist, der Messias wird kommen. Und sie sagt, ja, einmal wird der Messias kommen und der wird uns alles sagen, was Gott uns erklären will. Da beruft sie sich auf 5. Mose 18, Vers 15, wo der Messias als der große Prophet angekündigt wird, der alles sagen wird, was Gott ihm auftragen wird. Und nun sagt der Jesus, ich bin es, der mit dir redet. Er ist nicht nur ein Prophet. Er ist nicht nur, fangen wir vorne an, er ist nicht nur ein Jude. Er ist nicht einfach geringer als Vater Jakob. Er ist nicht nur ein Prophet, sondern er ist der Messias. Und die Frau ist so überwältigt. Vers 27. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du? Oder was redest du mit dir? Jetzt sind sie vom Einkaufen zurück. Und ihr habt gesagt, das stört. Aber die kommen wirklich im richtigen Moment zurück und die haben dann auch so Gedanken, also dieses Gespräch jetzt zwischen dem Herrn und dieser Frau, ist das nicht irgendwie ein bisschen seltsam? Ja, sie waren verwundert, aber sie haben nicht gewagt, ihn zu fragen, warum sprichst du mit dir? Das hätte er ihnen erklärt. Ich musste durch Samaria gehen, um mit dieser Frau zu sprechen. Aber sie hatten da schon ihre Schwierigkeiten, ihre Gedanken. Und nun, es war genau der richtige Moment. Vers 28, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht, einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Sie gingen aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Also diese Frau geht zurück, den langen Weg, nach Askar, Sichar, und ist so überwältigt, dass sie den Leuten, die sie eigentlich normalerweise gemieden hatte, weil die ein Problem mit ihr hatten und ihrem Lebensstil, die ruft sie, kommt, da gibt es jemanden, der hat mir ganze Leben ins Licht Gottes gestellt. Und dabei hat er nur gesagt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber die Frau war völlig im Licht Gottes. Und sie war bereit, jetzt hinzugehen und auf diesen einen hinzuweisen, den Messias, der mit ihr gesprochen hat. Das Wort, das Fleisch geworden ist. Und so wird diese Frau zur Zeugin für die Leute in der Stadt, öffentlich. Hat sie das gesagt? Das war nicht eine Synagogenstunde, wo man als Frau nicht sie beteiligte, sondern das war Evangelisation in der Öffentlichkeit, wo sie ganz klar Zeugnis gegeben hat. Kommt, seht. Und die Massen sind gekommen und haben schließlich erkannt, wie die weiteren Verse deutlich machen, dass der Herr Jesus wirklich der Messias ist. Und ganz viele Samaritaner sind zum Glauben gekommen durch diese Frau. Der Herr hat gesehen, da ist ein Potenzial. Und darum hat er so viel eingesetzt für diese Frau. Und der Segen ging dann so eindrücklich weiter. Und das werden wir nächstes Mal sehen, wenn wir weitergehen mit diesen Dialogen, wie der Herr zum Beispiel auch bei Maria gesehen hat, ein spezielles Potenzial. Darum hat er sich so investiert bei Maria, Johannes 11, dann mit Martha. Aber es gibt noch mehr Dialoge. Also wir hatten Dialog mit Maria in Johannes 2, dann der Dialog mit der Samaritanerin, Johannes 4, Maria und Martha, je Einzelgespräche in Johannes 11. Aber wir werden auch noch anschauen, das Gespräch mit der Ehebrecherin in Johannes 8. Auch nur in Johannes Evangelium. Aber dort haben wir also wieder einen anderen Fall, nicht verheiratet, nicht verwitwet, nicht Single, nicht Konkubinat, sondern Ehebruch. Und dann werden wir weiter auch anschauen, das Gespräch am Kreuz, wo der Herr Jesus Johannes den Auftrag gibt, Maria zu unterstützen, die Witwe bei sich aufzunehmen. Und zwar hat der Herr eben Maria nicht seinen Halbbrüdern anvertraut, denn die waren damals noch nicht gläubig. Und hat sie dem Jünger anvertraut, der sich am meisten bewusst war der Liebe des Herrn. Johannes, der sich selber im Johannesevangelium wiederholt nennt, der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr liebte alle Jünger, aber er war sich das auf besondere Weise bewusst. Und dort sehen wir dann, wie der Herr Generationen verbindet, Johannes, jüngere Generation und Maria. Und sie wird quasi wie eine geistliche Mutter für Johannes als geistlichen Sohn. Und dann haben wir weiter das Einzelgespräch in Johannes 20 mit Maria Magdalena. Also, das sind die 7 Dialoge und wir sehen, es geht ständig um Beziehungen. Und, oder auch Beziehungen, die beschädigt sind. Wir denken bei der samaritischen Frau. Oder bei der Ehebrecherin Johannes 8. Und wenn wir denken bei diesen Single-Frauen im gleichen Haushalt, Maria und Martha, die waren mit Lazarus, ihrem Bruder, zusammen. Und das war so schlimm, als Lazarus starb. Das war wirklich eine Familie, die hat einen Zusammenhalt gehabt. Aber auch da geht es um Beziehung, nämlich den Verlust von Lazarus. Und eben bei Maria am Kreuz, unter dem Kreuz und bei Maria Magdalena am Auferstehungsmorgen. Es geht jedes Mal um das Thema Beziehung. Maria Magdalena hatte die Beziehung zum Herrn verloren. Sie sagte, man hat meinen Herrn weggenommen. Sie war als gläubig an dem Punkt, dass sie sagte, wo ist der Herr? Ich habe ihn nicht mehr. Und der Herr spricht mit dir und stellt alles wieder her. Sodass die Freude, wie sie früher war, und noch mehr, noch größere Freude, wieder kam. Also, fahren wir weiter nach Johannes 2, Johannes 4, nächstes Mal mit Johannes 8 und 11. Wollen wir hier an dieser Stelle schließen.